Es freut mich heute mit euch in eine dreiteilige Serie zu starten. Wir werden uns auf den Weg machen und die Serie heißt Auf dem Weg. Und heute schauen wir uns den ersten Teil an, auf dem Weg, den wir wählen. Ich bin ein bisschen inspiriert worden von John Bunyan, vielleicht kennt ihn der eine oder der andere, die Pilgerreise. Und ja, wir machen auch so eine kleine Reise miteinander. Es gibt, wie bei jeder Reise, Hochs und Tiefs. Es wird herausfordernd, es wird abenteuerlich und spannend. Und zu Beginn möchte ich euch ein kleines Erlebnis aus meinem Leben erzählen. Ich erinnere mich noch an eine Militärwanderung. Ich war bei der ABC-Kompanie. Und da sind die Wanderungen nicht so toll. Jeder, der Militärdienst geleistet hat, weiß, wovon ich spreche. Voll Schutzanzug, mit Rucksack, mit Sturmgewehr, mit dem großen Funkgerät, dem Sanibaren. Da musste man immer alles dabei haben. Und ja, wir waren da so unterwegs. Es war auch typisch Militär, nicht sonniges Wetter. Es war in der Nacht. Und die Leute, die waren einfach am Ende ihrer Kräfte, die wollten einfach nach Hause gehen. Und ja, wir waren da so unterwegs. Und nachher führte uns der Gruppenführer irgendwie durch so ein Gebirge. So wie dieser Hügel hier, so in ein Gebirge raus und durch einen Wald. Und ich dachte mir so, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Aber ich habe gedacht, diese Gedanken spreche ich lieber nicht laut aus, weil ich sah ja, wie die Stimmung in der Truppe war. Aber mit der Zeit gab es da so Widerstand, auch von den anderen. Und da haben wir wirklich den Mut gefasst, es hat dann immer so zwei Gespräche gegeben und haben den Gruppenführer gefragt, Herr Gruppenführer, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Das war eine sehr heikle Frage. Er hat dann seine Karte genommen, so geschaut. Dann hat er gesagt, wir haben uns verlaufen. Ab dem Punkt war die Stimmung absolut im Keller. Aber ich war froh auf der einen Seite, dass es endlich raus war. Er hat dann gesagt, ja, wir müssen wieder umkehren, viele Kilometer zurücklaufen. Wir haben da den Weg verlassen und wir sind auf Abwege gekommen. Ich bin froh, dass wir es dann trotzdem noch geschafft haben, nach Hause mit einer sicher eine Stunde Verspätung war es mindestens. Wir hatten auch keine Uhr dabei und ja, das war so ein Erlebnis. Was möchte ich mit dieser Geschichte sagen? Unsere Entscheidungen, die haben Konsequenzen. Wenn wir auf dem falschen Weg sind und den falschen Weg eingeschlagen haben, da kommen wir nicht ans Ziel. Und wählen, das hat eine Kraft. Wählung, wenn ich etwas wählen kann, dann kann ich eine Entscheidung treffen. Manchmal muss ich auch eine Entscheidung treffen. Und ihr alle, ihr habt heute mindestens eine Entscheidung getroffen. Die Entscheidung, in den Gottesdienst zu kommen. Und ich gratuliere euch ganz herzlich. Das war die richtige Entscheidung. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Und in unserem Alltag treffen wir immer wieder Entscheidungen. Sei das in der Familie, für uns selber, für das Dorf, für das Allgemeinwohl, am Arbeitsplatz. Und so merken wir, das bewegt und begleitet uns immer wieder auch. Und jetzt könnt ihr nochmals eine Entscheidung treffen. Vielleicht habt ihr sie schon getroffen. Und das ist die Entscheidung, sich heute ganz bewusst auf Gott auszurichten, sich auf ihn einzulassen, das wollen wir auch tun und dafür bete ich jetzt noch. Danke, Herr Jesus Christus, dass du in unserer Mitte bist. Wir bitten dich, schenke du uns ein offenes Herz und offene Ohren, damit wir hören, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Wir bitten dich, dass du auch alle Ablenkungen von uns wegnimmst, damit wir ganz auf dich hören können. Danke, sprichst du durch dein lebendiges Wort und durch deinen Geist zu uns. Wir loben und wir preisen dich und deinen Namen in unserer Mitte. Amen. Auch das Volk Israel konnte den Weg wählen, den es gehen möchte. Und dazu lesen wir uns die erste Stelle in 5. Mose 11, 26 bis 28. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr auch gerne selber aufschlagen. Ich habe heute freundlicherweise die Bibelstellen wieder mal mitgebracht, aber das ist ein Luxus. Gewöhnt euch nicht zu fest daran. Ich möchte eigentlich fördern, dass ihr die Bibel selber dabei habt und darin lest. Ich lese aus 5. Mose 11, 26 bis 28. Siehe, ich lege euch heute Segen und Fluch vor. Den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, gehorcht, die ich euch heute gebiete, und den Fluch, wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, nicht gehorcht und von dem Weg, den ich euch heute gebiete, abweicht, um anderen Göttern nachzulaufen, die ihr nicht kennt. Der Herr lässt dem Volk Israel die Wahl. Wie möchten sie sich entscheiden? Wollen sie im Segen wandeln, in den Geboten Gottes? Oder möchten sie den Fluch wählen? Das ist die Entscheidung, die sie hier treffen dürfen. Und eigentlich ist es dem Volk Israel ziemlich klar, dass es neben dem wahren Gott kein anderer gibt. Das Volk Israel hat das am eigenen Leib erfahren. Denn das Volk Israel, die war in der Gefangenschaft in Ägypten. Und Gott hat sie mächtig rausgeführt. Und die Ägypter, die hatten viele Götter. Und keiner dieser Götter konnte es mit dem wahren Gott aufnehmen. Und so ist auch das tiefste Glaubensbekenntnis der Juden. Vielleicht kennt es jemand. Wer kennt das Glaubensbekenntnis der Juden? Okay, gut, ja. 5. Mose 6, Vers 4, dieses Schma Israel. Höre Israel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Gott duldet keine Götter neben sich. Und es gibt auch gar keinen Gott neben dem lebendigen wahren Gott Israels. Und obwohl es gar keine anderen Götter gibt neben ihm, lässt Gott trotzdem die Wahl. Er zwingt niemanden zu seinem Glück. Wenn Menschen nicht auf ihn hören wollen, dann respektiert er die Entscheidung. Und Gott zeigt hier beide Wege auf, wo man sich entscheiden kann. Es gibt keine Mischlösung. Ich komme aus der Chemie. Da kann man ab und zu mal ein bisschen was zusammenmischen. Hier geht das nicht. Wir können nicht ein bisschen auf Gott hören und dann ein bisschen auf uns selber hören und das machen, was wir wollen. Nein, Gott möchte, dass wir uns ganz klar auch für ihn entscheiden. Mit ihm oder ohne ihn. Gott glauben und auf ihn vertrauen, dass der Weg, der er uns führt, dass das richtig ist. Oder dass wir uns auf unserem eigenen Weg selber führen und selber irgendwie versuchen, das Leben zu meistern. Aber wenn wir uns von Gott abwenden, dann hat das auch eine Konsequenz, eine weitreichende Konsequenz. Die können wir mit diesem irdischen kurzen Leben gar nicht fassen. Und es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Der Weg mit Gott, welcher uns zum Leben führt, und den Weg ohne Gott, der uns schlussendlich dann in den Tod führen wird. Und die Welt, so wie wir sie jetzt kennen, die ist durch den Sündenfall unter einen Fluch geraten. Und das ist die Folge der Sünde. Und da gibt es nur einen Ausweg aus diesem Fluch heraus, indem, dass wir den Weg des Segens wählen, den Weg Gottes gehen. Auf Gott zu hören und in seinem Wort zu wandeln. Und so sagt es uns auch der Psalmist im Psalm 119, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Der Weg, der ist beleuchtet. Und ich sage euch, ich bin gern hier im Gottesdienstsaal, aber wenn es Abend ist und dunkel ist und ich da aus dieser Tür rauslaufen muss, und es ist dunkel und ich schließe die Tür ab, es ist einfach, dann habe ich Angst. Aber ich bin froh, wenn ich dann um die Ecke gehe und dann der erste Bewegungsmelder den Weg beleuchtet. Dann fühle ich mich sicher. Und so ist es eben auch in diesem Psalm. Wenn der Weg beleuchtet ist, ja, dann gehe ich gerne vorwärts. Aber wenn es dunkel ist und ich nicht sehe, sehr unangenehm für mich. Vielleicht kennt ihr das. Und bei der Wahl von dem Weg, das ist nicht einfach so eine passive Sache, sondern eine Wahl ist immer etwas Aktives, das wir tun, ganz bewusst eine Entscheidung treffen. Und wir müssen uns auch ganz bewusst eben gegen den bösen, den falschen Weg entscheiden. Und das bringt der genau gleiche Psalm 119, Vers 101 hier auch nochmal zum Ausdruck. Ich verwehre meinem Fuß alle bösen Wege, damit ich dein Wort halte. Ja, wer auf bösem Weg geht, der hat sich auch entschieden. Und der kümmert sich da nicht wirklich darum, was Gott sagt. Der macht dann so sein eigenes Ding, das, was er will. Und je weiter wir von diesem rechten Weg abkommen, desto dunkler wird das. Und wir sind dann blind. Und das ist dem Volk Israel auch passiert. Das ganze Alte Testament zieht sich da durch. Und Mose hat dem Volk Israel noch gesagt, als er es angeführt hat. Er hat es gewarnt in 5. Mose 31, Vers 29. Denn ich weiß, dass ihr euch nach meinem Tode sehr versündigen werdet und von dem Wege abweichen, den ich euch geboten habe. So wird euch am Ende der Tage das Unheil treffen, weil ihr tut, was böse ist in den Augen des Herrn und ihn erzürnt durch eure Hände Werk. Sie haben den Weg mit Gott verlassen. Es ist ja unglaublich, wenn wir uns vorstellen, die hatten nichts. Das waren Flüchtlinge. Und Gott hat sie rausgeführt aus der Sklavenschaft. Er hat ihnen alles gegeben. Er hat ihnen eine Verheißung gegeben. Er hat ihnen Land gegeben. Er hat die Feinde vertrieben. Er hat ihnen Frieden gegeben. Er hat ihnen den Segen versprochen. Und das ist die Antwort vom Volk Israel. Es ist bitter, es ist traurig. Und Mose wusste das. Er hat es ja selber erlebt mit dem störrischen Volk. Ja, wir sind manchmal auch sehr störrisch. Und das zieht sich durch die ganze Bibel. Und klar gab es immer diese Lichtblicke, diese Propheten im Alten Testament, die da immer wieder auch etwas Licht ins Dunkle gebracht haben. Aber im Endeffekt blieb das Volk Israel im Dunkeln. Und sind 400 Jahre vergangen vom letzten Propheten im Alten Testament, bis nachher ein neuer Prophet gekommen ist. Und der neue Prophet, der hatte eine Aufgabe. Er hatte die Aufgabe, ein Zeugnis zu sein, ein Licht zu sein. Und er ist sogar der Wegbereiter des wahren Lichtes gewesen. Und jetzt verlassen wir das Alte Testament, wir gehen jetzt ins Neue Testament. Und Johannes 1, 6, Vers, also Johannes 1, Vers 6 und 8, da wird uns beschrieben, dass da ein Mann war. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Und wer ist dieses Licht? Dieses Licht ist Jesus Christus selbst. Und so sagt er es auch selber in Johannes 8, Vers 12. Wo er sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus Christus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Das zeigt uns Johannes im 1. Kapitel, Vers 14. Da kommt das in diesem Prolog, Johannes 1, müsst ihr mal lesen, ist sehr, sehr interessant. Das Kapitel 1 im Johannesevangelium, in diesem Prolog, wo es eigentlich schön aufzeigt, dass eben Gott sich aufgemacht hat, auf die Erde gekommen ist, ein Mensch wurde, so wie wir. Und mit dem Kommen von Jesus Christus haben sich viele Prophetien erfüllt. Wir können jetzt da nicht alle auf die eingehen, wir gehen jetzt nur auf das Thema, auf eine spezifische, und das ist die aus Jesaja 40, Vers 3. Es ruft eine Stimme in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn, unserem Gott. Gott selbst macht sich auf und kommt zu uns. Und in Jesus Christus begegnen wir dem lebendigen Gott. Und deswegen war es so spannend mit dem Interview. Wenn wir ein Abendessen mit Jesus haben, dann haben wir ein Abendessen mit dem lebendigen Gott. Und jetzt wird uns noch einmal die Wahl präsentiert im Neuen Testament. Und hier möchte ich diesen Zusammenhang zwischen dem Alten und dem Neuen Testament schlagen. Ihr erinnert euch noch an 5. Mose 11, wo wir vorhin kurz angeschaut haben, mit dem Fluch und dem Segen. Und jetzt kommt noch einmal die Wahl in Johannes 5, Vers 24, wo Jesus sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wer unter der Sünde steht, der ist verflucht, das Gericht Gottes zu tragen. Und das Gericht Gottes, das ist gnadenlos. Es ist wie, ja, wenn man vor Gericht antraben muss, ja. Man hat etwas verbrochen, zum Beispiel man ist zu schnell gefahren oder sonst irgendwie was. Dann steht man vor diesem Richter. Dann kann er schon sagen, ja, ich verstehe, ich habe auch einen Sohn, er hat auch schon schlechte Sachen gemacht. Aber in dieser Position ist er der Richter und da kann er den Menschen so fest gern haben, er muss trotzdem Recht sprechen, weil das Gericht gnadenlos ist. Es ist gerecht, vollkommen gerecht und keiner hat hier irgendwie eine Gnade zu erwarten vor dem Gericht. Und das Schöne ist, wenn wir auf Gott hören, wenn wir an ihn glauben, wenn wir an Jesus Christus glauben, an das, was er getan hat, dann kommen wir nicht in das Gericht, weil Jesus Christus das Gericht am Kreuz, wir haben es heute auch schon gesungen, getragen hat. Er hat die Schuld der ganzen Welt, von uns, von jedem hier drin, von der ganzen Welt auf sich genommen und hat das Gericht getragen. Er hat bezahlt mit seinem Leben. Weil die Sünde, die führt immer in den Tod. Letztendlich führt sie immer weg von Gott. Und wenn Gott das Leben ist, ist alles außerhalb Gottes tot. Dann gibt es kein Leben außerhalb von ihm. Und das Thema mit dem Fluch, das möchte ich hier als Randbemerkung noch kurz bemerken. Wenn ihr den Zusammenhang zwischen diesem Fluch und dem Kreuz euch einmal mit dem befassen möchtet oder vertiefen möchtet und ihr die Predigt vom Karfreitag von Urs Behrweger nicht gehört habt, dann bitte ich euch, geht auf die Homepage, hört die an, er hat das wunderbar herausgearbeitet und es ist wirklich herrlich, diesen Zusammenhang mal zu hören. War die Randbemerkung, schließen wir das, gehen wir wieder zurück. Es braucht unsere Bereitschaft, auf Jesus zu hören, ihn persönlich anzunehmen, ihm zu sagen, ja Herr, ich will glauben, ich will dir vertrauen. Ich will den Weg mit dir gehen. Und aus dieser Beziehung heraus werden wir dann automatisch auch sein Wort halten und sein Wort tun, weil wir ihn ja lieben. Und so sagt Jesus uns das auch in Johannes 14, Vers 23. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Oder auch in Johannes 8, 51 sagt er auch, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Und für diese Ewigkeit bereitet Jesus uns eine wunderschöne Wohnung zu, eine Stätte, so beschreibt es uns Johannes 14. Und er kommt wieder und holt alle ab, Wir haben es heute auch schon gehört. Jesus kommt wieder, er holt uns ab. Und das hat er dann zu den Jüngern gesagt, aber irgendwie war es den Jüngern nicht so ganz klar. Wie ist das jetzt genau? Jesus sagt ihnen, ja, also, den Weg, den wisst ihr ja. Ihr kennt ja den Weg. Und dann einer der Jünger, Thomas, hat dann gesagt, wie können wir den Weg wissen? Wir kommen jetzt nicht ganz nach, was du jetzt genau mit dem meinst. Und nachher Jesus haut er also die ultimative Antwort voll raus, wo er sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wow. Oh Jesus, jetzt hast du es ganz klar gesagt. Es gibt keine Missverständnisse mehr, oder? Also klar kann man es nicht mehr sagen. Jesus ist der Weg, der einzige Weg zum Vater. Mit Jesus haben wir das ewige Leben, ohne Jesus haben wir das ewige Leben nicht. Und Jesus erhebt hier einen Absolutheitsanspruch. Ui, Absolutheitsanspruch. Heute wollen wir immer alles relativ halten. Ja, können noch ein bisschen diskutieren miteinander. Aber in Jesus Christus haben wir unsere Gerechtigkeit, weil er uns gerecht gemacht hat durch sein Werk am Kreuz. Er ist der lebendige Weg und nur in der Beziehung zu ihm kommen wir ins Reich Gottes. Jesus hat es mal so ausgedrückt, der Weg in den Himmel ist schmal. Ja, er ist sehr, sehr schmal. Das war damals so und das ist auch heute noch so. An dem hat sich nichts geändert. Auch wenn wir heute in einer modernen Gesellschaft leben und denken, ja, wir sind ja sehr fortschrittlich, hat sich an dieser Gewissheit nichts verändert. Es ist heute immer noch genau gleich. Die Leute haben ja damals, denken wir nur an die Griechen, haben sie auch so ihre Götter gemacht. Ja? Überall standen sie, sie wollten ja auch nicht irgendwie einen vergessen, da haben sie ja noch sogar einen Altar errichtet für den unbekannten Gott, falls sie ja einen vergessen würden. Und da hat ja Paulus wunderbar angeknüpft, gerade an diesem unbekannten Gott. Und das ist heute ja auch so. Heute gibt es viele Religionen, viele Meinungen, viele Ideologien. Und wir Schweizer, gell, wir sind da Spezialisten, wenn es um den Mittelweg geht. Ja, wir denken nur an die Corona. Wir sind nicht so extrem wie die Deutschen. Ja, die machen gleich alles zu und dann bleibt es auch zu. Aber wir wollen auch nicht irgendwie wie Schweden oder sonst irgendwie so ein Land sein. Oder die Corona-Leugner gibt es ja auch. Also die sagen dann, es gibt gar keine Corona, die Fälle werden nicht mal aufgeschrieben. Bei uns gibt es keine Toten, es gibt keine Kranke, es gibt gar nichts. Kann man auch machen. Aber wir Schweizer, wir haben gerne so den Mittelweg. Ja, da fühlen wir uns wohl. Gell? Wir wollen nicht den Buhmann auf der linken Seite oder auf der rechten Seite sein, so schön in der Mitte. Und so ist es eben auch bei uns, wo wir merken, wir möchten gerne diplomatisch bleiben. Es gibt kein absolutes Falsch, es gibt kein absolutes Richtig. Und am liebsten suchen wir so die Harmonie. Wir wollen ja auch keinen Stress in der Familie, in der Nachbarschaft oder im Dorf oder am Arbeitsplatz, da wo wir sind. Und so eine Aussage von Jesus, wie er es hier im Johannes 14, Vers 6 ausdrückt, das würde heute zu einer riesigen Diskussion führen. Doch meines Wissens gibt es niemand, der jemals so eine Aussage getätigt hätte, in der ganzen Weltgeschichte, der von sich selber behauptet, er ist der Weg. Und mit der Weg ist es ein sehr bestimmter Weg. Da gibt es nur einen Weg. Und es gibt nur eine Wahrheit. Und er selber sagt von sich, ich bin das Leben in Person. Wenn man das ganz, ganz genau anschaut. Und so eine Aussage, ja, die lässt nicht so viel Spielraum für Möglichkeiten offen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder Jesus lügt oder Jesus sagt die Wahrheit. Da wird es schwierig mit dem Mittelweg. An Jesus Christus entscheidet sich alles. Alles. Mit ihm leben, haben wir das Leben. Ohne ihn haben wir das Leben nicht. Gehen wir verloren. Ja, für uns Christen ist das sehr, sehr schwierig. Wir leben in einer Gesellschaft, da werden wir gleich als Fundamentalisten abgestempelt. Ihr habt eure Überzeugungen, ihr seid so harte Christen und so. Ja, das wollen wir eigentlich nicht. Wir müssen ein bisschen lockerer werden. Jesus war nicht sehr locker in dieser Angelegenheit. Und auch wenn wir vor Gericht stehen würden, ich weiß nicht, ob die gleichen Leute dann die gleichen Aussagen tätigen würden. Wenn wir ihnen sagen, hey, bleib doch ein bisschen locker, ist doch nicht so schlimm. Der Richter wird dann schon wahrscheinlich kein Auge zudrücken, aber. Und ich denke, da spüren wir das langsam ein bisschen heraus, ja. In einer Gesellschaft, wo es sehr, sehr schwierig ist, auch Farbe zu bekennen. Wie ist es bei uns Christen? Glauben wir das wirklich? Wenn uns jemand fragt, ist Jesus Christus der einzige Weg? Er ist die einzige Chance in den Himmel, die einzige Möglichkeit, damit wir unsere Schuld, unsere Sünden loswerden. Das ist eine sehr herausfordernde Sache für jeden von uns. So ganz entschieden für Jesus gehen wir den Weg als seine Jünger. Das beinhaltet natürlich auch, dass wir uns an seine Gebote, an seine Worte halten. Wenn Johannes 14, Vers 15, wenn es uns da sagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und darauf werden wir dann nächsten Sonntag tiefer eingehen. Es war ein kleiner Vorgeschmack mit diesen Geboten, wie das genau zu verstehen ist. Ich freue mich, dass wir uns da weiter auf den Weg machen. An diesem Punkt, am nächsten Sonntag. Jesus möchte nicht nur, dass wir in den Gottesdienst gehen, vielleicht ein bisschen für ihn mitarbeiten, zwischendurch mal, sondern er möchte unser ganzes Herz. Und das ist mir letzte Woche auch wieder so ganz neu bewusst geworden. Er will unser ganzes Herz, nicht nur die Hälfte oder ein kleines Stücklein, das da noch ein bisschen Zeit, ein bisschen unser Wille. Er will unser ganzer Wille. Er will unsere Zeit. Und er wünscht sich, dass wir ihm auch, ja, unsere Wünsche ihm abgeben. Er möchte auch unsere Pläne, er möchte alles. Und das drückt Paulus im Römerbrief sehr, sehr schön aus. An einer sehr herausfordernden Stelle, Römer 12, Vers 1. Wo es darum geht, dass wir ein lebendiges Opfer sind, dass wir unser ganzes Leben aus Dankbarkeit Gott hinlegen. Für das, was er getan hat. Weil ohne ihn wären wir verloren. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, mir fällt das oft nicht so leicht. Wie sehr hange ich an meinem Leben, an meinen Vorstellungen, an meinen Wünschen. Doch möchte ich mich immer wieder ganz bewusst an Jesus Christus ausrichten, auf ihn schauen, auf ihn hören, ihm mein Leben hinlegen, als lebendiges Opfer. Er soll mein Weg sein und er soll mich auch immer wieder zurückführen, wenn ich auf Abwege gerate. Manchmal sind es nicht unbedingt die großen Dinge, manchmal sind es diese Kleinigkeiten. Und letzte Woche hat mir der Herr so eine Kleinigkeit gesagt. Also, ich habe gedacht, das ist eine Kleinigkeit, aber hört selbst. Wir haben ein paar Jüngere da. Ich hatte so eine Zockerkarriere. Also, ich war ein Pro-Gamer. Und ich war dann in ein paar Spielen sehr, sehr weit dabei. Und als ich mich dann zum Glauben gekommen bin, musste ich mich dann auch entscheiden, diese Spiele zu lassen, aufzuhören. Das war sehr, sehr schwierig, weil ich da schon eine große Bindung damit verbunden hatte. Und das hat mein ganzes Leben bestimmt. Ja. Man muss da viel üben, man muss viel koordinieren. Es war ein Strategiespiel, die Stämme, vielleicht kennt es noch jemand. Da war ich sehr, sehr weit, also in den Top 10. Und das ist sehr anspruchsvoll. wo man auch merkt, oh, da dreht sich das ganze Leben, dann isst man nicht mehr so regelmäßig, man ist in der Nacht aktiv und ganz, ganz schlimm. Und ja, der Herr hat mich da frei gemacht. Ich habe mich da ganz bewusst auch von dem getrennt. Und mit den Jahren schleicht sich dann das wieder so ein bisschen ein. Ja, bei mir war es dann, ich habe gedacht, ich fange mal wieder mit Clash of Clans an. Ja, das ist ein Game, die Jungen kennen das, die meisten haben es sicher schon mal gehört, wird viel Werbung geschalten. Und das spiele ich jetzt seit dem Militär, es war ja vielleicht 7 Jahre, 6 Jahre, irgendwie so. Und ja, je länger man da dabei ist, das sind diese endlosen Spiele, ja, die hören nie auf. Da gibt es kein endgültiges Ziel, es geht immer weiter, ein neues Update, jetzt ist auch wieder etwas Neues gekommen. Und da hat mir der Herr aufs Herz gelegt, gerade auch über diese Stelle, wie sieht es eigentlich aus bei mir? Bin ich bereit, auch den Weg zu gehen, das einfach auch mal aufzuhören? Und ich habe dann gemerkt, ja, es ist dran. Es tut unheimlich weh, sich von so etwas zu trennen. Gerade wenn man dann auch noch Geld investiert und alles Mögliche. Ja, und man hat auch so eine gewisse Verantwortung, so in einem Stamm, in so einem Clan. Ja. Man koordiniert die Angriffe, man koordiniert die Truppen, man spendet regelmäßig und man hat auch immer so eine Verbindlichkeit, die man eingehen muss oder geht auch. Weil, ich kann das euch mal sagen, wie das genauso bei mir läuft oder gelaufen ist. Ich habe morgen, jetzt bei Clash of Clans, bin ich aufgestanden, ich bete immer ein kurzes Gebet für die Nacht, für den Tag, dann lese ich die Herrnhuter-Losung, ein paar Minuten und nachher, zack, wo ist mein Handy? Ah, ich habe es nicht dabei. Nehme ich es aber nach vorne und dann klicke ich gleich beim Spiel die Ressourcen alle schön durch, die sich angesammelt haben über die Nacht. Und so ist man schon drin, ja, und das macht man ja regelmäßig. Man will ja nicht die Speicher überlaufen lassen. Ja, weil das ist schade, dann ist der Speicher voll und das sind Ressourcen, die braucht man ja zum Sachen kaufen und so. Und so entsteht eine Bindung. Und am Anfang ist es ganz klein. Ja, und je besser man wird, desto stärker wird auch diese Verpflichtung. Und das sind am Anfang, am Morgen vielleicht 5 Minuten, dann beim Frühstück 5 bis 10 Minuten, dann in der Mittagspause nochmal 10 bis 20 Minuten. Am Abend sagt man dann, okay, ich habe Feierabend, noch eine halbe Stunde. Wenn es gut läuft, dann sind wir bei 1 Stunde. Oft ist man drüber, vielleicht 1,5 Stunden, manchmal auch 2. Gerade wenn dann noch Ligenspielen anstehen, gibt es noch so verschiedene Ligas. Und da muss man sich vorbereiten und alles. Ein Riesending, ja. Und ich habe mich dann entschieden, dieses Spiel zu löschen. Das Einzige, das ich noch hatte, zu löschen. Und ich sage euch, nächsten Tag, ich war frei am Morgen, ich musste das Handy nicht in die Hände nehmen. Ich musste nicht das Zeugs losklicken. Die Leute haben mich natürlich dann auch ein bisschen überredet, gesagt, nein, du kannst doch nicht so radikal sein. Du kannst einfach nur noch spielen, wenn du ein bisschen willst. Aber das geht bei mir nicht. Ich bin ein Typ, entweder ganz oder gar nicht. Ich kann nicht so diesen komischen Mittelweg gehen. Und es war natürlich auch hart. Und ich hatte natürlich das Spiel auch mit einer Motivation installiert. Ich wollte ja nicht nur spielen. Ich wollte natürlich auch evangelisieren. Aber wenn ich dann schaue, also die Bilanz ist sehr nüchtern. Ab und zu gab es schon ein Gespräch. An Weihnachten habe ich mal etwas gepostet, reingeschrieben in den Chat oder an Ostern. Aber mehr war da eigentlich nicht so. Ja, ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Aber grundsätzlich, es ging mir um den Spaß. Es war toll. Ja, Ruhm und Anerkennung und ja, was ein Spiel so mit sich bringt auch. Und ich genieße jetzt einfach auch die Ruhe, diese Zeit, wo ich einfach wieder frei einteilen kann. Und jetzt verstehe ich, wenn Jesus sagt, er war der freiste Mensch. Er konnte auf dem Weg gehen und wir haben ja alle so Bindungen. Vielleicht kennst du das ja auch selber. Es gibt ja viele Dinge in unserer Zeit, die nehmen uns ein. Ja, das können Serien sein, das können andere Dinge sein, die unsere Zeit auch rauben mit dem Herrn. Ja, und der Teufel, ich sage euch, der ist sehr listig. Am besten ist immer, wenn man nicht an ihn glaubt, weil dann hat er einfaches Spiel. wenn man nicht mit ihm rechnet, dann hat man auch keinen Gegner. Man kann nur einen Gegner haben, wenn man weiß, dass man einen Gegner hat. Aber wenn man nicht an ihn glaubt, ja, dann macht er mit dir, was er will. Dann bist du ein Spielball in seiner Welt. Ja, und so funktioniert das dann mit diesen Gedanken. Ja, er sagt nicht du, du, du. Er ist dann bei den Christen noch perfider. Dann formulierte diese Wünsche immer in Ich-Form. Ich bin müde, ich habe so viel gearbeitet, ich kann das nicht mehr tun, ich habe mir das verdient, ich muss das machen, ich. Und wir merken gar nicht, dass es oft eben auch nicht nur unser Verstand, sondern eben auch die dämonische Welt, der Teufel ist, der uns diese Gedanken eintrichtert. Deswegen warnt uns die Schrift auch davor, dass wir unsere Gedanken binden sollen. Wir sollen uns bewusst, kommt dieser Gedanke von dem Herrn, kommt er von mir? Woher kommt dieser Gedanke? Und da müssen wir wachsam sein. Geistliche Waffenrüstung, nur so ein Stichwort, wir hatten es auch schon mal gehört dieses Jahr. Und da sind wir in der geistlichen Kriegsführung. Das ist nochmal ein Thema für sich. Aber einfach, dass wir das auch auf dem Radar haben. Wir stehen in einem Kampf. Vielleicht kennst du es und in deinem Leben, dass du auch so Kompromisse, manchmal bewusst, manchmal aber auch unbewusste Kompromisse eingehst. Und ich möchte uns jetzt einen Augenblick der Stille, so 30 Sekunden, dass wir uns kurz über diese Frage Gedanken machen. Wo gehen wir Kompromisse ein? Gibt es Dinge in unserem Leben, euer Wissen, da hat der Herr vielleicht schon mal seinen Finger drauf gehalten. Und wir merken, ja, wir sind da noch ein bisschen unentschieden, wir sind da noch ein bisschen am Hinken, auf beiden Beinen. Wir nehmen uns jetzt ein paar Sekunden Zeit, eine halbe Minute, und dann werde ich nach vorne kommen, ein Gebet sprechen. Und kurz vor dem Gebet werden wir noch die Möglichkeit haben, diese Fragen für uns ganz persönlich und vor Gott auch nochmal klar zu beantworten. Ich dann stelle. Und jetzt möchte ich euch bitten, alle gemeinsam mit mir aufzustehen, das ist jetzt ein interaktiver Teil, für jeder für sich persönlich, das heißt, wir müssen nicht nach links und nach rechts schauen, jeder für sich persönlich, wir schließen auch unsere Augen dazu, damit wir wirklich uns konzentrieren können auf diese zwei Fragen. Die erste Frage, die ich stellen möchte, und wenn es dich betrifft, dann halte einfach doch kurz die Hand hoch, als Zeichen auch. Die erste Frage, wer hat in seinem Leben erkannt, dass er etwas ändern sollte? Er darf jetzt die Hand heben, jeder für sich. Und wer von euch ist bereit, einen aktiven Schritt auch zu tun, um diesen Punkt anzugehen? Der darf jetzt auch noch einmal. Vielen Dank für euren Mut, für eure Bereitschaft, euch auch vom Herrn verändern zu lassen. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, du siehst uns alle. Du siehst jetzt auch alle, die die Hände hochgehalten haben. Du weißt um jeden von uns, wie es bei uns aussieht und an welchem Punkt wir dein Eingreifen brauchen, deine Veränderung. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du uns veränderst. Danke, zeigst uns auch immer wieder Punkte in unserem Leben auf, wo wir ja Veränderung brauchen. Und wir geraten so schnell auf Abwägen. Und wir brauchen immer wieder dein Eingreifen. Führe uns immer wieder zurück auf deinen Weg. Ja, Herr Jesus Christus, wir lieben dich. Und wir bitten dich, dass du uns führst auf diesem Weg, dass wir dir ähnlicher werden. Und ich bitte dich, dass du hier alle segnest, Herr. Dass du in ihrem Leben wirkst, dass du durch deinen Heiligen Geist sie veränderst, jeden Einzelnen hier von uns, dass sie dir ähnlicher werden. Ganz besonders jetzt an diesem Punkt, den ihnen bewusst geworden ist. Amen.